Ö1 Mittagsjournal. Mit Julia Schmuck im Studio. Willkommen zu einer Stunde Information am 1. Juli. Schön, dass Sie da sind. Um 0.30 Uhr sind heute Nacht die Spitzen der Regierung und der Länder vor die Presse getreten. Worauf genau haben sie sich geeinigt? Was ändert sich für Patientinnen und Patienten, für das pädagogische Personal und für Kinder im Bildungsbereich? Und wie groß ist der Wurf der Reformpartnerschaft? Das alles versuchen wir in der nächsten Stunde zu beantworten. Die Arbeitslosigkeit steigt weiter in Österreich. AMS-Chef Johannes Kopf ist Gast im Studio. Und Irland übernimmt den EU-Ratsvorsitz. Welche Themen anstehen im nächsten halben Jahr, darüber spreche ich mit EU-Korrespondent Tim Kopal. Und Sie hören, wie und ob die Mehrwertsteuersenkung auf bestimmte Lebensmittel heute im Supermarkt ankommt. Und die Kulturredaktion, die nimmt Sie mit in den Wiener Prater, wo die Wiener Symphoniker heute zum musikalischen Picknick vor dem Riesenrad laden. Vom Wetter her empfiehlt es sich, auch einen Regenschutz mitzunehmen, Georg Brack.
Im Osten und im Süden scheint jetzt zunächst noch die Sonne, damit wird es hier heiß bei 30 bis etwa 35 Grad. An der Alpen-Nordseite sind jetzt schon einige Wolken sowie Regenschauer und Gewitter dabei, hier werden es höchstens 18 bis 25 Grad. Regenschauer und Gewitter breiten sich allmählich auf den Großteil des Landes aus und können mitunter auch sehr heftig ausfallen, samt Starkregen, Sturmböen und Hagel. Morgen am Donnerstag dann keine große Hitze mehr, die Höchstwerte 21 bis 29 Grad. Dazu rund um die Alpen überwiegend sonnig, im Bergland mehr Wolken und zunächst noch Regenschauer.
Um 0.30 Uhr treten die Spitzen von Bund, Ländern, Städten und Gemeinden vor die Presse. Sieben Männer und mit NEOS-Chefin Beate Meindl-Reisinger eine Frau. Nach einem Jahr Verhandlungen in der sogenannten Reformpartnerschaft.
Vieles wird man uns gar nicht zugetraut haben. Manches wird man wieder als zu spät, zu wenig und mutlos bezeichnen wollen. Ich sage, ich stehe hier voller Stolz. Das lässt sich herzeigen. Das ist eine große Veränderung, vor allem für die Menschen.
Das ist das Wichtige, dass wir gemeinsam bewiesen haben, dass wir Entscheidungen treffen können. Und das ist Grundvoraussetzung für politische Handlungsfähigkeit.
So weit waren wir noch nie. Das ist tatsächlich ein Satz, den ich heute durchaus öfters gehört habe.
Die Grundzüge eines Reformpakets für Verwaltung, Bildung, Energie und Gesundheit sollen stehen, verkünden hier nach über 13 Stunden Verhandlungen gestern Kanzler Stocker, Vizekanzler Babler und Außenministerin Meindl-Reisinger. Was bringt das Paket und Bürgerinnen und Bürgern konkret beim Arztbesuch oder in der Schule? Das versuchen wir in der nächsten Viertelstunde, soweit das schon möglich ist, zu beantworten und einzuordnen. Die zuständigen Minister und Staatssekretäre sind vor einer Stunde vor die Presse getreten im Kanzleramt und haben im Gegensatz zur Pressekonferenz in der Nacht auch Fragen beantwortet. Katja Adhofer im Bundeskanzleramt, was haben denn die Regierungsmitglieder gesagt?
Sie haben jetzt sehr, sehr viel gesagt, sehr ausführlich gesprochen. Und wie schon die Regierungsspitze sich in der Nacht über die Ereignisse gefreut hat, wir haben es ja gerade kurz gehört, haben sich jetzt auch die Ministerinnen und Staatssekretäre über diese Einigung der Nacht sehr gefreut. Gesundheitsministerin Corinna Schumann von der SPÖ hat da gar zur Umgangssprache bzw. Dialekt gegriffen.
Sehr geehrte Damen und Herren, An Alain wird es nicht richten, heißt, diese Aufgabe kann niemand alleine lösen, aber gemeinsam können wir sie lösen. Und dafür steht genau unsere Reformpartnerschaft.
Ja, und auch Bildungsminister Wiederkehr von den NEOS und Wirtschaftsstaatssekretärin Seehettner von der ÖVP sagen.
Das war gestern ein sehr erfolgreicher Tag in der Reformpartnerschaft, wo insbesondere am Abend nach vielen Stunden des Verhandelns echte große Durchbrüche gelungen sind, um Österreich besser aufzustellen.
Sanieren, reformieren, wachsen ist das Motto dieser Bundesregierung und wir arbeiten jeden Tag konsequent daran für Österreich.
Es ist sehr viel weitergegangen. Wir bringen viel auf den Weg, haben schon viel gemacht, machen jetzt viel und werden viel machen. Das ist die Botschaft der Regierung, nicht nur in der Nacht, sondern jetzt auch im Bundeskanzleramt.
Mit dabei bei der Pressekonferenz war auch Digitalisierungsstaatssekretär Bröll von der ÖVP. Er hat die Verwaltungsvereinfachungsgruppe geleitet. Was kündigt er denn an?
Also er hat über insgesamt auch sehr wortreich über 13 Punkte gesprochen. Da waren bekannte Sachen dabei, wie zum Beispiel die Vereinfachung bei den Umweltverträglichkeitsprüfungen, über die wir schon berichtet haben, oder dass die Ämter digitalisiert werden, mehr. Bröll sagt aber auch...
der Jugendschutz, der zukünftig bundeseinheitlich geregelt werden wird. Aber nicht nur der Jugendschutz, sondern darüber hinaus zum Beispiel das kleine Glücksspiel wird auch zukünftig bundesweit einheitlich geregelt. Oder das Wettwesen oder das Bauprodukterecht.
Da gibt es offenbar eine Einigung, vor allem eben auch was den Jugendschutz betrifft. Der ist ja bisher Ländersache. Das hat so absurde Auswirkungen, wie dass ein 13-Jähriger in Salzburg eine Stunde früher bzw. später als sein oberösterreichischer 13-jähriger Freund aus dem Nachbarort weggehen darf. Das soll jetzt eben vereinheitlicht werden. Da haben sich viele Regierungen die Zähne ausgebissen. Diese Regierung sagt jetzt, sie schaffen es. Sie haben auch die Länder am Tisch gehabt. Vielleicht gibt es da schon eine Einigung, da werden wir sicher noch mehr erfahren, aber das wäre ein Schritt, den diese Regierung schafft, die andere davor nicht geschafft haben. Aber wie gesagt, da müssen wir auch noch auf die Ausformungen warten.
Läuft die Pressekonferenz noch?
Nein, sie läuft nicht. Sie läuft jetzt nicht mehr. Sie ist jetzt wirklich gerade jetzt eben zu Ende gegangen. Aber was man eben gesehen hat, alleine fast eine Dreiviertelstunde haben die vier Regierungsmitglieder gesprochen und eben sehr, sehr wortreich, ich habe es erwähnt, ihre Punkte erklärt. Es geht jetzt eben darum zu sagen, seht her, wir haben in allen Bereichen sehr detailliert, sehr viel gearbeitet. Es hat viele Gruppen gegeben. Und das, was jetzt da ist, so der Tenor der Regierung, das ist eben viel und ein vorzeigbarer Erfolg.
Sagt Katja Arthofer live aus dem Bundeskanzleramt. Gehen wir also ins Detail. Einer der größten Baustellen in Österreich ist das Gesundheitswesen. Wir werden älter und damit steigt der Bedarf an gesundheitlicher Versorgung. Probleme bei der Versorgung, etwa längere Wartezeiten, dazu haben ja viele schon ihre persönlichen Erfahrungen gemacht. Was wird sich also ändern und wann wird die Bevölkerung eine Änderung spüren? Die Regierung setzt etwa auf Gemeinschaftspraxen, wie Julian Paschinger und Viktoria Waldegger berichten.
Einen Termin bei der Augenärztin oder dem Gynäkologen zu bekommen, ist schwierig. Die Wartezeiten betragen oft Monate. Hier will die Regierung auf Fachärztezentren setzen. 75 solcher Gemeinschaftspraxen sollen bis 2040 entstehen, sagt Gesundheitsministerin Corinna Schumann von der SPÖ.
Das heißt kürzere Wege in Zukunft, bessere Abstimmung, längere Öffnungszeiten und eine deutliche Entlastung der Spitalsambulanzen.
Diese Facharztzentren sollen zumindest 5 Fachrichtungen anbieten, vom Hautarzt bis zur Internistin, alles unter einem Dach. Ziel ist es, dass 90% der Bevölkerung ein solches Facharztzentrum in 30 Minuten mit dem Auto erreichen. Das kann Verbesserungen bei den Wartezeiten bringen, meint Gesundheitsökonom Thomas Cipionka. War aber längst überfällig.
Ja, ich hoffe, dass das auch wirklich umgesetzt wird. Das ist ja eigentlich schon länger geplant, solche Zentren zu machen. Das ist aber jetzt kein großer Wurf in dem Sinne, dass man das eigentlich ja schon längst gebraucht hätte und es hätte uns auch viele Probleme erspart.
Um die Fachärzte gab es zuletzt einen Kompetenzstreit. Die Länder wollten sie von der Sozialversicherung übernehmen. Jetzt der Kompromiss. Länder und Sozialversicherung sollen hier verpflichtend zusammenarbeiten. Eine Kompetenzbereinigung gibt es also nicht, kritisiert Cipionka.
Da war sozusagen politisch leider nicht möglich, dass es da eine Kompetenzverschiebung gibt. Das ist bedauerlich. Aber wahrscheinlich hätte man da auch mehr Zeit gebraucht, um wirklich tiefgreifend auch Veränderungen zu machen.
Auch die Primärversorgungseinheiten, also die Gemeinschaftspraxen, vor allem für Allgemeinmedizinerinnen und Mediziner, sollen stärker ausgebaut werden. Um mehr Ärzte aus den Privatordinationen in Kassenstellen zu bewegen, will die Regierung auch Teilkassenverträge flexibler machen und in allen Bundesländern ermöglichen. Die Idee, dass Wahlärzte verpflichtend 10% an Kassenleistungen erbringen müssen, ist noch nicht vom Tisch. Sie wird aber nur geprüft, eine Einigung dafür gab es nicht. Eine große Streitfrage und ein großer Kostenfaktor sind auch die Krankenhäuser. Schließungen wurden hier von den Ländern abgewehrt. Aber gerade kleine Krankenhäuser am Land sollen nicht mehr alles anbieten, sondern könnten auch zu Facharztzentren umgebaut werden, zum Beispiel mit angeschlossener Notambulanz. Denn das große Ziel bleibt, Menschen sollen nicht als erstes in die Krankenhäuser gehen und dabei soll auch die Digitalisierung helfen. Oft wurde es angekündigt, jetzt soll der Ausbau der Gesundheitshotline 1450 wirklich kommen, versichert die Gesundheitsministerin.
Die Gesundheitsberatung 1450 wird zur zentralen, österreichweiten, rund um die Uhr erreichbaren Anlaufstelle. Sie bietet nicht nur Beratung, sondern weist den richtigen Weg im Gesundheitssystem.
Die konkrete Umsetzung muss aber erst noch geklärt werden. Wie viele Details in diesem Gesundheitspaket? Gescheitert ist die Regierung mit dem Ziel, dass die Finanzierung aus einer Hand kommen soll, wie auch Gesundheitsökonom Cipionka bemängelt.
Eine Finanzierung aus einer Hand sehe ich da jetzt nicht. Man versucht ein bisschen mit diesem Finanzierungsmodell der Facharztzentren vielleicht ein bisschen in diese Richtung zu gehen. Ich glaube, dass das zu wenig ist.
Sind die geplanten Gesundheitsmaßnahmen trotzdem ein großer Wurf? Für Gesundheitsministerin Schumann schon.
Wir sind noch nicht am Ziel, das ist eindeutig, aber unsere Richtung ist klar. Wir schaffen ein Gesundheitssystem, das nicht aus vielen Einzelteilen besteht, sondern als Ganzes funktioniert.
Anders sieht das Gesundheitsökonom Cipionka.
Es ist keine Revolution sozusagen im Gesundheitswesen ausgebrochen, wie man halt am Anfang gehofft hat.
Sagt der Gesundheitsökonom Cipionka. Ein weiterer größerer Bereich in der Reformpartnerschaft war und ist die Bildung. Die wird ja in Österreich nach wie vor stark vererbt. Bund, Länder, Gemeinden und Städte legten bei den Verhandlungen daher einen Fokus auf die Elementarpädagogik. Um für mehr Chancengleichheit ab dem frühen Kindergartenalter zu sorgen, werden nun einheitliche Standards kommen. Ein weiteres Vorhaben bei der Bildung sind Kompetenzverschiebungen hin zu den Ländern, was das gesamte Personal, das an den Landesschulen tätig ist, betrifft. Das soll den Schulen indirekt mehr Autonomie bei der Personalauswahl bringen. Tanja Mahler mit den Details.
Im Bereich Bildung gibt es zwei wesentliche Einigungen bzw. Ziele. Erstens, im Bereich der Elementarpädagogik. Es werden bundesweit einheitliche und verbindliche Standards für die Elementarpädagogik geschaffen, heißt es. Das Ziel sei, so NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger.
Es darf nicht davon abhängen, in welcher Gemeinde oder wie die Postleitzahl eines Kindes ist, für die Frage, welche gute Bildung oder die beste Bildung ein Kind erhält.
Als einheitliche Qualitätsstandard genannt werden, Gruppengröße, Personalschlüssel und Mindestausbildungskriterien für Assistenzkräfte. Dazu Anreize für die frühe Sprachförderung. Bildungsminister Christoph Wiederkehr von den NEOS.
Was heißt das heruntergebrochen für die Kinder und Familien und Pädagoginnen und Pädagogen? Beispielsweise, dass die Gruppengröße in Kindergärten in Zukunft nicht mehr 25, wie jetzt in vielen Bundesländern, sondern maximal 22 Kinder sein dürfen.
Das gilt für Kinder von 3 bis 6 Jahren. Von 0 bis 3 Jahren beträgt die maximale Gruppengröße 15 Kinder. Hier wird der Personalschlüssel in den kommenden 10 Jahren von 1 zu 7,5 auf 1 zu 5 verbessert. Das Ziel ist, die einheitlichen Standards mit Jahresende in ein Gesetz zu gießen. Nicht vereinheitlicht werden die Öffnungszeiten der elementarpädagogischen Einrichtungen. Nun zu den Schulen, dem zweiten wesentlichen Bereich. Die Bildungsdirektionen sollen aufgewertet werden, das heißt, künftig sind diese auch für das Stützpersonal der Landesschulen zuständig, etwa für Psychologinnen, Sozialarbeiter und andere Förderkräfte, wie auch für administratives Personal. Aktuell bekommen Schulen jedenfalls ihr Personal von bis zu 4 verschiedenen Trägern. Das sind Bund, Länder, Gemeinden, Private. Künftig soll es aus einer Hand kommen. Bildungsminister Wiederkehr.
Bedeutet, im Pflichtschulbereich wird für das gesamte Personal die Länder im Vollzug in den Bildungsdirektionen verantwortlich sein, in den Bundesschulen der Bund.
Für die Schulen heißt das in der Folge auch, sie können dann autonom entscheiden, auf welches Personal sie lieber zugreifen. Also beispielsweise statt eines zusätzlichen Pädagogen eine Schulpsychologin wählen. Voraussetzung für diese Änderungen ist eine Zweidrittelmehrheit im Nationalrat. Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner, ÖVP, seit heute Vorsitzender der Landeshauptleutekonferenz.
Wenn es tatsächlich gelingt, bei der Bildungsdirektion eine Planung aus einer Hand für das gesamte Personal zustande zu bringen, dann ist das ein ordentlich qualifizierter Fortschritt in dem Thema.
Wallner betont, dass für die Reformpartner ganz grundsätzlich noch einiges an logistischer Arbeit anstehe, wie auch die finanziellen Auswirkungen der Vorhaben genauer geprüft werden müssten.
Da ist also noch einiges zu tun. Wie ist das alles einzuordnen? Dazu ist bei mir im Studio der Leiter unserer Innenpolitikredaktion, Klaus Webhofer. Guten Tag.
Schönen Mittag.
Ist das jetzt der große Wurf oder doch nur Kosmetik, was da präsentiert wurde?
Ich würde diese Frage gern mit Ja oder Nein beantworten, kann es aber nicht. Das, was da in der Nacht vorgelegt wurde, ist ein Gerüst, ein Skelett, ja, ein Stück weit auch eine Absichtserklärung, die erst noch mit Leben erfüllt werden muss. Entscheidende Fragen sind, was bringt das Ganze den Menschen? Wird für sie irgendetwas besser, billiger, in der Bildung zum Beispiel, vor allem in der Gesundheit? Das österreichische System ist im internationalen Vergleich besonders teuer, bei mäßigen Ergebnissen, das wissen wir schon lang. Und die Kosten in diesem Bereich steigen Jahr für Jahr, erheblich mit Prozentsätzen deutlich über der Inflationsrate. Kurzum, da ist noch viel Raum für einen echten großen Entwurf. Und ob der bis Jahresende kommen wird, das ist völlig offen.
Die Pressekonferenz gab es erst um 12:30 in der Nacht. Fragen waren nicht zugelassen. Wie ungewöhnlich ist denn das, wenn es um ein so großes Thema geht, wie die Regierung sagt?
Das ist reichlich ungewöhnlich und eigentlich auch unverständlich. Wenn es denn so wichtig ist, dann macht man eine Präsentation nicht Hals über Kopf zur Geisterstunde sozusagen und füttert die wenigen Journalisten mit ein paar Schlagworten. Wie gesagt, ohne Möglichkeit nachzufragen. Damit beschädigt man das eigene Projekt, finde ich. Ein Grund für das nächtliche Auftreten war, wie man hört, dass zwei Landeshauptleute unbedingt ihre Frühflieger in den Westen nehmen wollten. Und man wollte auch nicht ohne die Länder diesen Erstauftritt machen, weil es dann ja so aussehen könnte, diese seien gar nicht an Bord.
Schauen wir auf den Hintergrund. Was ist denn eigentlich das Ziel, der Sinn dieses Reformprojekts? Warum braucht es das?
Also im schlanken Papier der Regierung steht, ich zitiere, konkrete Verbesserungen für Bürgerinnen und Bürger, das sei das Ziel. Das klingt erstmals gleichermaßen großartig wie vage. Den Staat schlanker machen, die vielen über die Jahrzehnte ausgeuferten Doppelgleisigkeiten, den Kompetenzdschungel zwischen Bund, Ländern und Gemeinden abbauen, bereinigen. Alles hehre Ziele, an denen schon viele gescheitert sind. Vielleicht ist der Spardruck diesmal aber so groß, dass mehr herauskommt. Wir werden das sehen. Geradezu euphorisch war ja gestern Nacht der Kommentar von NEOS-Chefin Berthe Meinl-Reisinger. Wir haben ihn ja auch gehört vorhin. Die meinte, so weit waren wir noch nie. Es habe sich ausgezahlt. Gerade für die NEOS steht tatsächlich einiges auf dem Spiel, weil als selbsternannter Reformmotor in dieser Regierung müssen sie in diesem Bereich abliefern. Das fordert ihre Wählerschaft. Daran werden die NEOS gemessen. Mehr, würde ich sagen, mehr als ÖVP und SPÖ.
Größtes Thema ist die Gesundheit. Erstens, weil viel Geld darin steckt und zweitens, weil es alle betrifft. Wann wird denn der Einzelne etwas davon spüren?
Ja, ich weiß nicht, wie oft gestern der Satz, die Patienten müssen im Mittelpunkt stehen, gefallen ist. Aber ich versichere Ihnen, es war sehr oft in dieser nächtlichen Pressekonferenz. Wie gesagt, für viel hineingepumptes Geld gibt es nur mäßige Ergebnisse. Das wird Jahr für Jahr von internationalen Organisationen attestiert. Die Zweiklassenmedizin gibt es längst. Die Wartezeiten in den Ordinationen werden immer länger. Und jetzt wird jetzt etwas besser. Wir wissen es noch nicht. Ganz einfach, der Gesundheitsökonom, den wir vorhin im Beitrag gehört haben, Thomas Cipionka, der sagt ja, eine Revolution kann er nicht erkennen im Gesundheitswesen. Und die politisch auch immer wieder versprochene Finanzierung aus einer Hand, die sieht er auch vorerst nicht, auch wenn das jetzt bei einigen Facharztzentren versucht werden soll. Aber diese Facharztzentren, die gibt es ja noch gar nicht. Da müssen wir mal schauen, wie das dann aussieht.
Die Regierung feiert das alles als Durchbruch. Wie kommt denn das alles bei den anderen Parteien an?
Nicht sehr gut. Grünen-Chefin Leonore Gewessler sagt, da seien wieder die Ankündigungsweltmeister an Werk. Statt wirksamer Reformen seien es nur Überschriften geworden. Und für die FPÖ spricht Gesundheitssprecher Gerhard Kanerk. Auch er sieht nur leere Ankündigungen, Absichtserklärungen. Man muss erwähnen, für das eine oder andere braucht man eine Oppositionspartei zur Umsetzung. Insofern ist es also nicht egal, ob und wie diese eingebunden werden. Fazit, wir haben hier jetzt einmal ein Zwischenergebnis, würde ich sagen. Bundeskanzler Stocker wollte ja unbedingt bis Ende Juni etwas vorlegen. Bis Ende des Jahres müssen jetzt Nägel mit Köpfen gemacht werden, Detailverhandlungen. Und da steckt bekanntlich ja oft der Teufel drin. Und über allem steht natürlich die Finanzierung. Ich möchte hier noch Landeshauptmann Wallner, den Fradelberger Landeshauptmann, zitieren. Da wartet noch ein ordentliches Stück Arbeit und die finanzielle Umsetzung ist noch offen. Ich denke, damit ist vorläufig alles gesagt und die nächsten Monate werden spannend werden.
Sagt Klaus Weberhofer, Leiter der Innenpolitikredaktion. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Ein anderes Vorhaben der Regierung ist seit heute in Kraft, die Mehrwertsteuersenkung für Nahrungsmittel. Statt der üblichen 10% sind bei bestimmten Lebensmitteln jetzt nur mehr 4,9% steuerfällig. Das betrifft unter anderem bestimmte Obst- und Gemüsesorten sowie Milch und Butter. In den Geschäften mussten heute viele Preisschilder geändert werden. Ob und wie die Steuersenkung bei den Kundinnen und Kunden ankommt, hat sich Christoph Danninger in einem ADEC-Lebensmittelgeschäft in Wien-Simmering angesehen.
Das Einkaufsvergnügen hier im ADEC in Wien-Simmering sollte seit heute eigentlich etwas weniger kosten. Die Mehrwertsteuer ist für bestimmte Grundnahrungsmittel von 10 auf 4,9% gesenkt worden. Ob das die Kundinnen und Kunden an der Kasse merken?
Ich weiß, ob es billiger geworden ist, kann ich Ihnen jetzt nicht sagen.
Ein bisschen billiger geworden, um ein paar Cent.
In der Früh sind bei zahlreichen Produkten wie Milch, Butter, Salz oder Reis die Preise etwas gesenkt worden. Ein Beispiel. Wolf-Spiralnudeln haben gestern noch 2,49 Euro gekostet. Seit heute in der Früh muss man dafür 2,37 Euro bezahlen. Viele Preisschilder mussten also geändert werden. Sebastian Kowalik, der Chef des ADEC-Marktes, ist froh, dass er bereits auf digitale Schilder umgestellt hat. Damit erspart er sich viel Zeit und Aufwand, um neue Schildchen auszudrucken und zu tauschen.
Ja, das habe ich mir zum Glück vor, glaube ich, schon 6 Jahren geleistet. Es war nämlich wahnsinnig sehr viel Geld, aber es hat sich im Endeffekt wirklich ausgezahlt.
Auszahlen sollte sich die Mehrwertsteuersenkung auch für die Menschen. Ein durchschnittlicher Haushalt werde sich pro Jahr rund 100 Euro ersparen, rechnet die Regierung vor. Die, die hier im ADEC einkaufen, sind zumindest momentan skeptisch, dass für sie das Leben tatsächlich günstiger wird.
Es wird immer alles teurer und jetzt ist es auf einmal billiger werden, das glaube ich nicht.
Schauen wir mal, wie sich das auswirkt.
Es wird nicht viel bringen. Ja. Wann, dann sollten sie auf alle Lebensmittel die Mehrwertsteuer senken. Auf alles.
Die neue Steuer führt jedenfalls zu neuen Diskussionen im Geschäft, etwa über die Zusammensetzung des einen oder anderen Produkts. Denn Kundinnen und Kunden können die gesenkten oder auch nicht gesenkten Preise oft nicht nachvollziehen und wollen es genau wissen.
Wenn du eine Wurst und eine Semmel extra kaufst, zahlst du 4,9%. Aber wenn du es zusammen kaufst, in einer Wurstsemmel, also in einem Schmankerl in dem Fall, zahlst du 10%.
Bei manchen, die hier einkaufen, herrscht also Unverständnis. Andere wiederum erwarten ohnehin keine großen Ersparnisse. Wenn es auch nichts bringt, es schadet auch nichts, lautet ein anderes Motto hier.
Besser ist gar nichts.
Wie lange dieses besser als nichts oder eben die niedrigere Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel gilt, ist derzeit noch offen. Es ist also kein Ende in Sicht.
Und wir bleiben bei den Preisen. Die Statistik Austria hat am Vormittag die neuesten Inflationszahlen vermeldet. Demnach sind die Preise im Juni um 3,2% gestiegen. Zum Vergleich im Mai waren es noch 3,7%. Das Ziel sind 2%. Und neue Zahlen gibt es auch vom Arbeitsmarkt. Das Arbeitsmarktservice hat am Vormittag die Arbeitslosenzahl für den Juni veröffentlicht. Da waren knapp 369.000 Personen arbeitslos oder in Schulung. Das sind um 1,2% mehr als noch vor einem Jahr. Und die Arbeitslosenzahlen steigen damit seit mehr als 3 Jahren an. Auffällig ist, dass die Arbeitslosigkeit bei Männern mittlerweile zurückgeht. Bei den Frauen steigt sie dagegen weiterhin. Bevor ich darüber mit AMS-Chef Johannes Kopp spreche, hören wir Maria Kern mit den neuesten Daten und Fakten vom Arbeitsmarkt.
Licht und Schatten. So lassen sich die Arbeitslosenzahlen für den Juni zusammenfassen. Zu den Schatten zählt, dass die Arbeitslosigkeit nach wie vor steigt. Im Vergleich zum Juni des Vorjahres waren um 4.500 Personen mehr arbeitslos oder in Schulung. Das ist ein Anstieg um 1,2%. Dieser Anstieg ist aber immerhin geringer als in den vergangenen Monaten. Ein echter Lichtblick ist jedenfalls, dass die Arbeitslosenzahlen bei den Männern weiter zurückgehen. Im Juni konkret um mehr als 2%. Das ist darauf zurückzuführen, dass sich der Bau etwas erholt, ebenso die Branche der Arbeitskräfteüberlassung. Laut AMS geht weiters auch die Arbeitslosigkeit bei Asylwerbern deutlich zurück. Ganz anders sieht es bei den Frauen aus. Hier gab es einen Anstieg um mehr als 5%. Auch ein Trend, der sich seit einigen Monaten fortsetzt. Er hängt vor allem mit steigenden Arbeitslosenzahlen in typischen Frauenbranchen wie dem Handel und dem Gesundheits- und Pflegebereich zusammen. Wenn man sich wiederum die Entwicklung in den Bundesländern ansieht, dann gab es im Juni nur in Wien weniger arbeitslose Personen. Der höchste Anstieg bei den Arbeitslosenzahlen wurde dagegen in Niederösterreich verzeichnet. Nach Altersgruppen aufgeschlüsselt ist die Zahl der Jugendlichen, die arbeitslos oder in Schulung waren, erfreulicherweise leicht gesunken. Bei den ab 50-Jährigen ist sie dagegen deutlich gestiegen. Im EU-Vergleich liegt Österreich bei der Arbeitslosenquote im Mittelfeld. Österreichs Arbeitsmarkt steht also nicht im besten Licht da, aber auch keinesfalls im tiefsten Schatten.
Und dazu begrüße ich jetzt im Studio den Chef des Arbeitsmarktservice, Johannes Kopp. Guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Wir haben es jetzt gerade gehört, Mittelfeld, das ist ganz gut. Österreich war schon einmal besser. Warum geht denn da nicht mehr?
Na, im Wesentlichen, weil das Wachstum nicht da ist, das wir brauchen. Wir haben jetzt 39 Monate ansteigende Arbeitslosigkeit und eigentlich warten wir seit 39 Monaten darauf, dass es in einem halben Jahr besser wird. So auch jetzt sind die Prognosen so, dass wir 2027 sinkende Arbeitslosigkeit haben sollten. Aber da sind halt Dinge passiert, die das Wachstum verlangsamt haben. Eine dieser Geschichten war ganz heuer im Frühling. Ich habe offen gesagt erwartet und war beim Herrn Renner im Mittagsjournal Anfang des Jahres, habe erwartet, dass Ostern die Arbeitslosigkeit sinkt. Es ist dann nicht passiert, weil Ende Februar der schreckliche Irankrieg begonnen hat. Und das war genau die Ursache, warum dann die Beschäftigung nicht so gestiegen ist wie erwartet und tatsächlich auch das WIFO und IHS die Konjunkturprognose hinunterkorrigiert hat. Jetzt ist es so, dass wir Wachstum haben. Ja, wir haben ein paar, ich würde sagen, Hinweise, dass es eindeutig besser läuft, etwa beim Zugang offener Stellen oder eben bei der Männerarbeitslosigkeit, Sie haben es eh berichtet, aber es reicht nicht für eine wirkliche Trendwende.
Schauen wir auf die Frauen. Hier gibt es ja einen besonders starken Anstieg. Woran liegt denn das und welche Hebel können Sie denn in Bewegung setzen, um das zu ändern?
Es sind im Wesentlichen drei Ursachen. In Ihrem Beitrag ist schon erwähnt worden, die schlechte Entwicklung im Handel. Das ist jetzt relativ typisch, wenn die Konjunktur einbricht, kommt auch verzögert ein reduzierter Konsum, mehr Menschen sind arbeitslos, die Leute haben weniger Geld und so weiter. Höhere Inflation haben wir auch gehört im Vorbericht. Und das führt dazu, dass die Arbeitslosigkeit im Handel steigt. Onlinehandel ist sicher auch ein Grund. Wir alle kaufen viel online und damit ist weniger Beschäftigung bei uns im Handel. Das ist der erste Grund. Der zweite ist der Anstieg der Arbeitslosigkeit im Pflegebereich. Hier ist zum Teil, kann man die Dinge erklären, mit steigender Beschäftigung im Pflegebereich. Mehr Leute, die dort arbeiten, führt auch zu mehr Arbeitslosigkeit bei Jobwechsel. Und der dritte Grund ist der Anstieg des Frauenpensionsalters, der auch 2000 zusätzliche arbeitslose Frauen erklärt. Wir haben zwar 19.000 mehr beschäftigte Frauen über 60 und erstmals die 100.000 überschritten an Frauen über 60, die beschäftigt sind, aber wir haben auch 2.000 mehr Arbeitslose. Und diese drei Faktoren erklären im Wesentlichen den Anstieg der Frauenarbeitslosigkeit. Bei Männern läuft es günstiger, Bau- und Arbeitskräfteüberlassung in der Industrie entwickeln sich sehr gut.
Und was kann getan werden dagegen?
Naja, das Wesentliche ist letztlich, dass der Konsum wieder steigt und dass letztlich auch das Vertrauen, wir sind auch abhängig von der internationalen Konjunktur, wenn die Leute mehr Geld ausgeben für Energie, dann haben sie weniger, um ja, einzukaufen. Es sind manche Dinge relativ simpel. Was kann man noch tun? Natürlich Qualifizierung ist ein Thema. Wir versuchen ganz stark in Bereiche zu qualifizieren, wo Nachfrage da ist. Wir haben Bereiche, wo Wachstum da ist, etwa im Bereich Green Jobs und so weiter. Aber ganz generell, so wie wir alle schon sehnsüchtig nach einer Abkühlung warten, warten wir in gewisser Weise auch sehnsüchtig auf mehr Wirtschaftswachstum.
Auffallend ist auch der deutliche Rückgang bei Personen mit Asyl oder subsidiärem Schutz. Liegt das an den Kürzungen bei Sozialleistungen oder hat das andere Gründe?
In diesem Fall nein, weil es ganz stark Syrer betrifft und die sind in der Regel ohne dies in der Sozialhilfe. Hier ist es tatsächlich ganz augenscheinlich in Wien, wir haben 6.000 weniger vorgemerkte Syrer, sind im Wesentlichen die stärkste Gruppe sind die Syrer, die den Rückgang haben. Und da gibt es tatsächlich einen massiven Anstieg bei der Beschäftigung, also die sind mehr in Jobs, bei denen hat das länger gedauert, aber jetzt erfreuliche Anstiege. Der zweite Grund ist, ich habe mit dem Innenministerium Kontakt gehabt, über 2.000 zusätzliche Rückkehrer. Also Menschen, die nach Syrien zurückgehen, viele unterstützt von Österreich, auch sozusagen freiwillig. Manche auch, wo das Asylrecht entzogen ist, weil der Asylgrund weggefallen ist, zum Beispiel Einbezug in die Armee oder Verfolgung durch das Assad-Regime und so weiter. Und ein dritter Grund, warum es in Wien zurückgeht, ist auch, dass tatsächlich mehr Leute in den Bundesländern bleiben. Es sind noch immer wenige, niedrige Zahlen, aber etwas mehr.
Herausfordernd schreibt das SPÖ-geführte Arbeitsministerium heute in einer Aussendung zu den aktuellen Arbeitsmarktdaten. Die FPÖ sieht ein Totalversagen der Regierung, eine verfehlte Arbeitsmarktpolitik. Sind Sie auch so streng mit der Regierung? Rührt sie die richtigen Hebel? Nimmt sie die richtigen Hebel in die Hand, um mehr Leute in Beschäftigung zu bringen?
Also es wird jetzt niemanden verwundern, dass ich nicht dafür plädiere, dass Österreich eine verfehlte Arbeitsmarktpolitik hat, weil da darf ich ein bisschen mitreden. Nein, im Gegenteil. Diese Regierung, die jetzt leider sparen muss, und seien wir uns ehrlich, das hat auch konjunkturbremsende Effekte, spart gerade im Bereich der Arbeitsmarktpolitik nicht. Natürlich wäre es schön gewesen, man könnte aus der Krise raus investieren und man könnte auch mehr Geld ausgeben, wenn die Arbeitslosigkeit steigt. Aber der Umstand, dass die die Mittel für Arbeitsmarktpolitik jedenfalls angekündigt von der Ministerin. Schriftlich habe ich das Budget noch nicht gleich bleiben, ist, glaube ich, ein großes Bekenntnis zur Arbeitsmarktpolitik. Und dass die österreichische Arbeitsmarktpolitik irgendwie schlecht sei, das ist Unfug. International gilt die österreichische Arbeitsmarktpolitik als besonders gut.
Sagt Johannes Kopf, der Chef des Arbeitsmarktservice AMS. Vielen Dank für den Besuch im Studio.
Ich danke für die Einladung.
Kurz vor der Halbzeit in diesem Mittagsjournal. Was hören Sie denn noch bis 13 Uhr? Um das Milliardengeschäft und den entsprechenden Gewinn von US-Präsident Donald Trump geht es noch. Um Irland auch. Das Land hat den turnusmäßigen EU-Ratsvorsitz übernommen. Sie hören bei uns eine Reportage aus Irland und wir schalten zu Team Kupal nach Brüssel. Und in den Prater führen wir Sie auch noch mit einer Vorschau auf die Prater-Picknick-Konzerte der Wiener Symphoniker heute und morgen Abend. Jetzt geht es aber weiter nach Südamerika. Eine Woche nach dem Erdbeben in Venezuela sind fast 2000 Menschen tot geborgen worden. Tausende weitere sind aber noch immer vermisst. Die Arbeiten, um den Verschütteten unter den Trümmern der zerstörten Häuser vorzudringen, gehen nur langsam voran. Die UNO warnt vor dem Ausbruch von Krankheiten. In Venezuela ist seit Anfang der Woche auch der Österreicher Wolfgang Wedern. Er arbeitet für die österreichische Hilfsorganisation Jugend eine Welt und war schon oft nach Erdbeben im Katastropheneinsatz. Im Gespräch mit Ernst Kernmeier schildert er seine Eindrücke aus La Guaira im Norden von Venezuela, der am schwersten betroffenen Region.
Im Bebengebiet, das war so ähnlich wie der Vorhof zur Hölle. Ich habe Haiti erlebt, ich habe viele andere erlebt, aber dort kommt alles zusammen. Riesige Häuser sind eingestürzt. Die Rettungskräfte suchen immer noch nach Verschütteten. Man gräbt mit bloßen Händen, mit schweren Maschinen, sucht aber auch mit Suchhunden zum Beispiel. Die Menschen stehen apathisch neben den Grabungsarbeiten und schauen einfach mit leeren Augen zu und hoffen, dass einer ihrer verschütteten Angehörigen gefunden wird. Und das Makabere dabei ist noch, es liegt mittlerweile schon ein Leichengeruch über der Stadt.
Sie haben es gesagt, Sie waren schon in vielen Einsätzen. Wenn Sie das vergleichen, wo steht Venezuela?
Ich würde sagen, von den Zerstörungen her auf der gleichen Stelle wie Haiti 2010. Aber von der humanitären Katastrophe, die sich jetzt entwickelt, ist es sehr, sehr hoch angesiedelt, auch über Haiti.
Warum? Wie ist die humanitäre Lage derzeit? Vor allem, wie läuft die Versorgung? Gibt es die überhaupt?
Ja, die internationale Gemeinschaft hat Hilfsgüter im großen Stil geschickt. Die kommt aber nicht zielgerichtet an. Die meisten Lieferungen sind teilweise noch im Hafen, der jetzt von GIs aus Amerika gemanagt wird. Und in den wirklich zerstörten Gebieten gibt es gar nichts. Die Wasserversorgung ist unterbrochen. Es gibt keinen Strom am Abend, es ist stockdunkel. Die Leute haben nichts zu essen, nichts zum Trinken und keine Medizin. Also die Koordination von venezolanischer Regierung mit den internationalen Einheiten lässt wirklich zu wünschen übrig.
Weil die Regierung nicht kann oder weil sie nicht will?
Ich denke, die Regierung hat die Erfahrung nicht und kann es auch nicht. Wenn man zurückschaut auf das ehemalige Maduro-Regime, die haben immer versucht, alles selbstständig zu machen. Und jetzt ist Venezuela und die Regierung auch auf die internationale Unterstützung angewiesen, um der lokalen Bevölkerung wirklich helfen zu können.
Aber jetzt ist es eine knappe Woche her. Wie versorgen sich die Menschen dann, die obdachlos sind, die auf der Straße leben? Was essen die? Was trinken die?
Ja, die leiden Durst und leiden Hunger und manche sind auch verletzt und werden nicht versorgt. Es gibt lokale NGOs, wie zum Beispiel unsere Projektpartner, die Salesianer, die alles versuchen, gemeinsam mit uns von Jugend eine Welt, die Leute mit dem Notwendigsten zu versorgen. Ansonsten leben die von der Hand in den Mund. Am meisten wird natürlich Trinkwasser jetzt benötigt, weil sehr viel Leichengift auch mittlerweile ins Grundwasser einsickert und das Wasser so und so nie Trinkwasserqualität hatte, aber jetzt wird es immer schlimmer.
Wenn man jetzt Hilfe hinschickt, wie garantiert man, dass das auch bei den Leuten ankommt?
Jetzt muss man unterscheiden. Schickt man Materialien von Europa nach Venezuela, dauert das erstens sehr lang und die Verteilung ist hier nicht gesichert. Man muss hier mit vertrauenswürdigen Partnern zusammenarbeiten und die meisten Materialien sind in Caracas, in der Hauptstadt, käuflich erwerbbar und dann direkt zu den Menschen bringen, um sie direkt zu versorgen. Und das geht natürlich nur mit finanziellen Mitteln.
Sagt der Österreicher Wolfgang Wedern, er ist seit Anfang der Woche in der Erdbebenregion. Von Südamerika gehen wir jetzt weiter Richtung Norden. US-Präsident Donald Trump sorgt einmal mehr für Aufregung. Diesmal geht es um seine Finanzen. Die vor kurzem veröffentlichte Aufstellung seiner Einkünfte im Jahr 2025 zeigen nämlich, dass er alleine in diesem Jahr mit Aktivitäten in Kryptowährungen Einnahmen von 1,2 Milliarden Dollar, das ist gut eine Milliarde Euro, erzielt hat. Macht Trump also Vermögen mit seinem Amt? Kritiker sagen ja, das Weiße Haus weist jegliche Interessenkonflikte zurück, wie Barbara Chandl berichtet.
Die Meldung über Trumps enorme Einnahmen durch Kryptowährung alleine im Jahr 2025 gehen wie ein Lauffeuer durch US-amerikanische Medien.
Now to some breaking news. President Trump has released his financial disclosures for 2025. So far though, we've learned that the president reported more than $1 billion in income.
$1 billion, more than that in crypto-related earnings.
Einnahmen von 1,2 Milliarden Dollar nur mit Aktivitäten in Kryptowährungen. Interessenskonflikte oder gar den Vorwurf, dass Trump mit seinem Amt Geschäfte mache, weist das Weiße Haus strikt zurück. Man findet nur lobende Worte. Trump habe die USA stolz zur Krypto-Hauptstadt der Welt gemacht, sagt etwa Trumps stellvertretende Sprecherin Anna Kelly. Aber geht hier alles mit rechten Dingen zu? Ist das, was Trump hier macht, noch legal? Der ehemalige österreichische Botschafter in den USA, Martin Weiß, sagt:
Also das Weiße Haus sagt und schwört Stein und Bein, dass da keine Gesetze verletzt werden. Das sind alles Dinge, die unschön sind, die unsauber ausschauen. Aber man sagt, Gesetze werden nicht verletzt. Donald Trump oder seine Söhne dürfen eine Cryptocurrency-Firma führen. Und wenn eine ausländische Regierung in dieser Firma dann 500 Millionen Dollar investiert, dann ist das auch zulässig. Also es bleibt für den Moment, bleibt einmal ein sehr übler Nachgeschmack.
Die Aktivitäten Trumps im Bereich Kryptowährungen sind der Hauptgrund für sein enorm steigendes Privatvermögen. Dieses hat sich laut dem Magazin Forbes in den letzten zwei Jahren von 2,3 Milliarden auf 6,5 Milliarden Dollar verdreifacht. Was ihn, zu kurz vor den Midterms, also den Zwischenwahlen im Herbst, nicht unbedingt populärer machen dürfte, so Weiß.
Also eine Mehrheit der Amerikanerinnen und Amerikaner geht davon aus, dass Donald Trump korrupt ist. Für normale Menschen sind ja 10 Millionen viel Geld. Aber bei Donald Trump reden wir nicht mehr über 10 Millionen oder über 50 Millionen, sondern über Milliarden. Also da wird mit Summen jongliert, die für einen Normalbürger einfach überhaupt nicht darstellbar oder je erreichbar sind. All das wird, glaube ich, seiner Popularität weiter schaden und könnte auch Teil einer möglichen Wahlniederlage im Herbst sein.
Veröffentlichen musste Trump sein Vermögen übrigens deshalb, weil als Reaktion auf den Watergate-Skandal seit 1978 Präsidenten, Vizepräsidenten und weitere hochrangige Beamte jährlich ihre Finanzen offenlegen müssen.
Und wir schauen jetzt weiter nach Irland, eines der kleinsten EU-Länder mit seinen gut 5,5 Millionen Einwohnern. Das Land übernimmt ab heute die EU-Präsidentschaft, genauer den Ratsvorsitz. Das Ringen um ein EU-Budget, die Erweiterung sowie Sicherheit und Verteidigung werden die Iren und alle in Europa beschäftigen. Irland rückt aber auch die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit, Bürokratieabbau und die Digitalisierung ins Zentrum. Und genau dort liegen auch die Stärken Irlands, das als Sitz vieler Europazentralen amerikanischer Tech-Riesen hier ein Alleinstellungsmerkmal hat, berichtet unser Korrespondent Jörg Winter.
Ist hier der Goldrausch ausgebrochen oder hat man in der Irischen See riesige Ölreserven gefunden? Beides nicht der Fall, doch wer heute durch das Businessviertel in den ehemaligen Dubliner Dock spaziert, könnte Ähnliches vermuten. Angesichts der designten Glasfassaden irischer und multinationaler Konzerne, allen voran von Big Tech aus den USA, deren Steuermilliarden und Wachstumsimpulse Irland in Europa eine Sonderstellung bescheren. Konkret einen massiven Budgetüberschuss und Wachstum, das aus dem einstigen Armenhaus Westeuropas den keltischen Tiger werden ließ, der zwar ebenfalls Krisen erlebt, sich aber dennoch beeindruckend entwickelt hat.
About 4%
In 2025, we think.
Gut 4% waren es 2025 und zwischen 4 und 5% Wachstum werden es in den kommenden Jahren sein. Das ist der Konsens bei uns Ökonomen und das war ungefähr auch das Wachstum in den vergangenen 10 Jahren, sagt Kevin Timoney, Chefökonom beim irischen Broker Davy Securities in Dublin. Offiziell lag das Wachstum 2025 bei mehr als 12%. Allerdings wird die Wirtschaftsleistung, das BIP, in Irland aufgrund des enormen Anteils multinationaler Konzerne und ihrer Durchlaufposten verfälscht, sodass stattdessen eine andere Berechnungsart die tatsächliche wirtschaftliche Lage abbildet. Dennoch, es ist ein Wachstum, von dem alle anderen in Europa nur träumen können. Scharfe Steuervermeidungsmodelle mit Gewinnverlagerungen, wie in der Vergangenheit üblich, sind schwieriger geworden. Irland hat mittlerweile die Regeln der OECD zur globalen Mindestbesteuerung von Unternehmen umgesetzt. Trotzdem sind die Steuersätze niedriger als in den meisten EU-Ländern. Großzügige Abzüge drücken die effektive Steuerlast weiter. Dublin bleibt als Standort für Europazentralen internationaler Konzerne attraktiv. Die Folge: ein Budgetüberschuss im vergangenen Jahr von mehr als 12 Milliarden Euro. Da ein Großteil dieser Einnahmen von wenigen multinationalen Unternehmen stammt, sind sie als Einnahmequelle langfristig jedoch unsicher. Dass die irische Regierung Einnahmen aus Zufallsteuern vor allem zur Rückzahlung von Staatsschulden nutzt, anstatt in die Infrastruktur steckt, löst Kritik aus. Es gibt so viele Dinge, in die Irland investieren sollte. Es ist wie bei einem Haus mit undichtem Dach. Du kannst da auch nicht Geld zur Seite legen, um es in 10 Jahren zu reparieren, sondern du musst es sofort machen, sagt John McGreedy, Lobbyist für einen Dubliner Think Tank, der sozialen Ausgleich propagiert. Die Mängel der irischen Infrastruktur sind auffallend, ob beim Eisenbahnnetz oder im Gesundheitssystem. Dazu kommt ein eklatanter Wohnungsmangel. Der Zuzug europäischer Arbeitskräfte feuert die Immobilienpreise zusätzlich an, die in Dublin zu den höchsten Europas gehören. Trotzdem, der Fortschritt bei der Digitalisierung, die Attraktivität Irlands für junge, gut ausgebildete Arbeitskräfte, ein Regel- und Steuersystem, das Innovation und Wachstum fördert, davon kann Europa lernen. Irland drängt im Digitalbereich auf praktische EU-Regeln, die sich rasch umsetzen lassen. Muss sich allerdings auch den Vorwurf gefallen lassen, bei Big Tech zu nachsichtig zu sein, aufgrund eigener Standortinteressen.
Und dazu bin ich mit dem Leiter unseres EU-Büros in Brüssel verbunden, mit Tim Kupal. Guten Tag.
Guten Tag nach Wien.
Der Ratsvorsitz ändert sich jedes halbe Jahr. Warum schauen wir denn da so genau hin? Was macht es denn für einen Unterschied, wer den Vorsitz führt?
Es macht einen Unterschied und um den zu erklären, greife ich oft zu einem Vergleich. Stellen Sie sich vor, die Europäische Union ist ein Schiff, das politische Ziel, das steht fest, aber der Steuermann, der wird immer wieder ausgetauscht und der bestimmt dann auch, wie schnell man dieses Ziel erreicht. Motor oder Segel, volle Kraft, halbe Kraft, vielleicht auch Umwege bei Unwetter, Kursänderungen. Das Ratsvorsitzland, das jeweilige, das organisiert die Ministertreffen der EU-Mitgliedsländer und das kann dabei auch bestimmen, was dort auf die Tagesordnung kommt und damit auch eigene Schwerpunkte setzen oder auf Krisen reagieren, wie etwa im Nahen Osten oder in der Ukraine. Die zweite wirklich wichtige Funktion des Ratsvorsitzenden ist die des Brückenbauers, in strittigen Fragen Kompromisse zu finden. Und auf die irische Ratspräsidentschaft kommen da einige große strittige Fragen zu, die zwei größten, der Streit ums nächste EU-Budget und die Frage der EU-Erweiterung.
Was sind denn die größten Herausforderungen für den irischen Vorsitz, die sich auch ganz unmittelbar auf Österreich auswirken werden?
Aus EU-Sicht muss ich auf diese Frage antworten. Alle Beschlüsse der EU-27 wirken sich auch auf jedes einzelne EU-Land aus, also auch auf Österreich. Aber wenn wir das jetzt einzeln durchdeklinieren, da ist einmal der größte Brocken der Streit ums EU-Budget. Das wird sich auf jeden Fall auswirken auf die Beitragszahlungen Österreichs, aber auch auf die Fördergelder, die aus Brüssel nach Österreich zurückfließen. Dann die Frage, ob die Europäische Union weiter wachsen soll. Das wirkt sich natürlich auch aus auf EU-Budget, auf die Größe der Kommission, ganz allgemein auf die politische Stärke, den Einfluss und die Glaubwürdigkeit der Europäischen Union in der Welt. Und da gibt es natürlich viele einzelne Themen, die alle für Österreich wichtig sind. Wird es zum Beispiel weiter gratis Verschmutzungszertifikate für die österreichische Industrie geben? Und wenn ja, für wie lange werden die gratis bleiben? Oder das Thema Kinderschutz im Internet, der digitale Euro, das ist eine lange Liste, die sich lange fortsetzen ließ. Aber wie gesagt, der größte Brocken für Irland, für die irische Ratspräsidentschaft, das ist, wie gesagt, das EU-Budget.
Schauen wir also genauer aufs Geld. Bis Ende des Jahres soll das EU-Budget 2028 bis 2034 stehen. Eben erfahrungsgemäß die schwierigsten Verhandlungen. Wie groß stehen denn die Chancen für einen Kompromiss bis Jahresende?
Was für einen Kompromiss noch heuer spricht, das ist die Tatsache, dass kommendes Jahr einige EU-Länder wählen, Frankreich, Italien, Polen. Da will man vermeiden, in den Wahlkampf zu geraten bei diesen Verhandlungen. Gestritten wird über vieles, aber wenn ich jetzt einmal die drei umstrittensten Punkte rausgreife, dann ist das natürlich zuallererst einmal die Höhe des Budgets. Knapp 2 Billionen für 7 Jahre schlägt die EU-Kommission vor. Viel zu viel, sagen dazu die Nettozahlerländer, also jene Länder wie Deutschland, Frankreich, Italien, auch Österreich, die mehr Geld nach Brüssel schicken, als sie herausbekommen. Zweitens, wofür soll dieses Geld eigentlich ausgegeben werden? Welche Schwerpunkte soll man setzen? Da herrscht auch Uneinigkeit, auch in der Gruppe der Nettozahler. Die einen, wie die Niederlande, die wollen ein zukunftsorientierteres EU-Budget mit Schwerpunkten wie neue Technologien, Wettbewerbsfähigkeit. Andere, wie zum Beispiel Österreich, die wollen gerne, dass vor allem die Forderungen für die Landwirtschaft möglichst gleich bleiben. Wie das zusammengehen soll, das ist sehr schwer vorstellbar. Und drittens, wenn das Budget doch größer wird, weil niemand seine Schwerpunkte, seine Positionen aufgeben will, dann stellt sich die Frage, woher das Geld kommen soll. Und hier wird auf die Möglichkeit neuer EU-Steuern verwiesen. Also viele, viele Stränge, die man zusammenführen muss. Aus Erfahrung kann ich sagen, EU-Budgetverhandlungen, das bedeutet für uns Journalisten, Korrespondenten hier in Brüssel überlange Krisengipfel und schlaflose Nächte.
Und ein weiteres großes Thema ist die Erweiterung der Europäischen Union. Wann ist denn damit Entscheidungen zu rechnen?
Hier stehen eher Vorentscheidungen an und über allem schwebt die große Frage, kann, will und soll Europa überhaupt weiter wachsen? Da ist einmal EU-Beitrittskandidat Montenegro. Bis Jahresende sollten die Beitrittsverhandlungen abgeschlossen sein. Österreich drückt hier und insgesamt bei den Westbalkanstaaten aufs Tempo. Die warten ja teilweise schon Jahrzehnte auf den Beitritt. Andere EU-Länder bremsen hier eher. Deutschland will dann die Ukraine, die ja gerade begonnen haben mit den Beitrittsverhandlungen, auf der Beitrittsüberholspur sehen und von Anfang an eine Art Beobachterstatus für Kiew. Hier warnen wieder andere vor einer Zweiklassenmitgliedschaft im EU-Club. Im Sommer könnten sich die Isländer dafür entscheiden, die ausgesetzten Beitrittsverhandlungen wieder aufzunehmen und damit dann plötzlich wieder in der Pole Position landen. Gestatten Sie mir noch einen letzten Gedanken. Irland hat in beiden Bereichen Budget und Erweiterung Erfolge vorzuweisen. 2004 hatte Irland den Ratsvorsitz. Damals ist die größte Erweiterung in der Geschichte der Europäischen Union beschlossen worden, die EU-Osterweiterung. Und damals hat man übrigens auch einen massiven Budgetstreit erfolgreich beilegen können. Also in diesem Sinne, die Vorzeichen für die irische Ratspräsidentschaft stehen gut.
Tim Kupal war das, Leiter des ORF-Brüssel-Büros. Vielen Dank für diese Einschätzungen.
Gerne. Alles Gute nach Ihnen.
In einer Woche findet der NATO-Gipfel in Ankara statt. Im Vorfeld dieses Ereignisses wurden in der Türkei mittlerweile mehr als 200 Menschen festgenommen. Wegen Terrorverdachts, wie es heißt. Es sind vor allem Umweltaktivisten, aber auch Universitätsprofessoren und Journalisten. Außerdem wurden einigen Medien der Zugang, also die Akkreditierung zum NATO-Gipfel, verweigert. Darunter sehr bekannte türkische Kollegen, berichtet Rosa Leyen aus der Türkei.
Die unverzichtbaren Beiträge der Türkei zur europäischen Sicherheit würden manchmal übersehen, betont der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan einmal mehr vor dem NATO-Gipfel in Ankara. Die Türkei will Teil des 150 Milliarden Euro EU-Rüstungsprogramms SAFE werden. Alle 27 Mitgliedstaaten müssten zustimmen, eher unwahrscheinlich. Und für die Aufhebung von Sanktionen und Embargos gegen die Türkei bzw. die Aussicht auf Lieferung von F-35 Kampfjets bedürfe es des Ja des US-Präsidenten Donald Trump. Gegenwind ist unerwünscht am 7. und 8. Juli beim NATO-Gipfel in Ankara und kritische türkische Presse offenbar auch. Die Organisation Human Rights Watch wirft der türkischen Regierung vor, die Antiterrorgesetze zu missbrauchen, um kritische Stimmen vor dem Gipfel mundtot zu machen. Mehr als 200 wurden in U-Haft genommen, unter anderem Journalisten und Rechtsanwälte. Und einigen türkischen Reportern wurde die Akkreditierung verweigert, unter anderem von Cumhuriyet, T24, Sözcü und Nefes. Deren Ankara-Korrespondent Deniz Zeyrek ist seit mehr als 30 Jahren im Geschäft, hat von zahlreichen NATO-Gipfeln berichtet. Doch diesmal ist er nicht zugelassen, ohne Begründung. In der Türkei gibt es eine neue Situation, nämlich eine Institution, die Journalisten unterteilt in jene, die Zugang zum Präsidentenpalast haben und jene, die keinen bekommen. Deniz Zeyrek wundert sich, dass dieses Vorgehen bei einem NATO-Gipfel überhaupt möglich ist. Im Vorwort des NATO-Vertrags heißt es, die Verbündeten werden die Freiheiten ihrer Völker schützen. Die Verbündeten verpflichten sich zu Pressefreiheit, Arbeitsfreiheit und so weiter. Die türkische Bürokratie sei königstreuer als der König selbst, meint der renommierte Journalist Deniz Zeyrek. Sie wollen, dass möglichst niemand anwesend ist, der den Verantwortlichen unangenehme Fragen stellen könnte. Außerdem gilt in Ankara 13 Tage lang ein Demonstrations- und Versammlungsverbot. Recep Tayyip Erdogan kann die Türkei also ungestört als stabilen Anker und unverzichtbare Rüstungsmacht präsentieren. Gegenwind wurde verhindert.
Berichtet Rosa Leyen aus der Türkei. Ein Programmhinweis im Journal Panorama Klartext. Heute Abend geht es um ein Thema, über das normalerweise nur rund um Wahlen diskutiert wird. Viele Menschen dürfen in Österreich nicht wählen, weil sie keine österreichische Staatsbürgerschaft haben. Bei der Wien-Wahl im Vorjahr etwa durften rund ein Drittel der Bevölkerung im Wahlalter nicht wählen, obwohl die Menschen schon lange in Österreich leben oder hier geboren wurden. Hat Österreich ein Demokratiedefizit? Darüber diskutieren die beiden Nationalratsabgeordneten Wolfgang Gerstl von der ÖVP und Agnes Sirka-Bramer von den Grünen. Außerdem der Politologe Peter Filzmaier. Zu hören heute Abend um 18.25 Uhr, gleich nach dem Abendjournal. Und wir schauen darauf, wie Österreich mit Alkohol umgeht. Fast 2.800 Alkoholunfälle hat es im Vorjahr im Straßenverkehr gegeben. Mehr als ein Drittel dieser Unfälle passierte in den beiden Sommermonaten Juli und August. Beate Tomasowitsch berichtet.
An fast jedem zweiten Alkoholunfall im Vorjahr waren Pkw-Fahrer beteiligt, bei knapp 40% Radfahrende und E-Scooter. Bei Alkohol kommt es vor allem auf die Menge an, die man trinkt, sagt der Verkehrspsychologe vom Kuratorium für Verkehrssicherheit Rainer Kastner.
Wenn man ein Glas Bier, ein Glas Wein trinkt, dann wird man auch nicht in einen Promillewert hinein katapultiert, wo eine massive Beeinträchtigung zu erwarten ist. Aber wenn es um ein zweites Glas geht, kann natürlich die Beeinträchtigung schon ganz eine andere werden.
Bei 0,5 Promille ist das Unfallrisiko bereits doppelt so hoch. Bei 1,6 Promille ist es mehr als 20 Mal so hoch. Für Gelegenheitstrinker ist allerdings der Wert von 1,6 Promille nicht zu erreichen.
Weil die physiologischen Ausfallserscheinungen von Schwindel, Benommenheit und so weiter schon derartig massiv sind, dass sie gar nicht mehr Alkohol trinken können. Das heißt, eine klare Aussage ist zum Tätigen, dass Personen, die über 1,6 Promille erreichen, auf alle Fälle schon eine erhöhte Alkoholtoleranz, sprich eine Trinkfestigkeit vorweisen.
Anders gesagt, sie haben Alkoholtrinken trainiert. Kaffee trinken oder auch Essen verändert nichts an der Promille.
Es ist ein Mythos zu glauben, man kann jetzt da mehr trinken, wenn man gut gegessen hat. Wenn man Alkohol konsumiert hat, dann ist er bei uns im Körper drinnen, er verteilt sich über die Blutlaufbahn und somit auch noch im Gehirn noch, ist eine Beeinträchtigung noch da, sollte einfach zu viel Alkohol konsumiert werden.
Dann leidet unter anderem die Aufmerksamkeit und Reaktionsfähigkeit. Bei der derzeitigen Hitzebelastung ist es für den Körper noch einmal schwieriger, Alkohol abzubauen.
Der Körper ist grundsätzlich schon mal bemüht, einen Ausgleich zu finden und sich zu regenerieren. Und bei der Hitze strengt er sich natürlich schon viel, viel mehr an. Und wenn man es jetzt ganz krass hernimmt, Alkohol ist im Prinzip ein Zellgift. Und der Körper arbeitet damit und hat nachher noch mehr Anstrengungen, um auch den Alkohol verarbeiten zu können.
Die meisten Fahrten unter Alkoholeinfluss passieren übrigens nach sogenannten spontanen Trinksituationen. Das schnelle Getränk nach der Arbeit zum Beispiel. Bei geplanten Festen wird offenbar auch die sichere Heimfahrt nach dem Alkoholkonsum mitgeplant, etwa durch Fahrgemeinschaften.
Wir schauen jetzt in den Wiener Prater. Die Wiener Symphoniker laden hier heute zum musikalischen Praterpicknick vor dem Riesenrad. Das Gratiskonzert zum Schulschluss bildet zugleich den Auftakt zum Kultursommer Wien, der auf zahlreichen Open-Air-Bühnen in den Bezirken in den kommenden Wochen Kultur bei freiem Eintritt bietet. Beim Praterpicknick, das morgen auch auf ORF 2 zu erleben ist, treffen große Oper, Musical und Pop aufeinander.
Spielen und blühenden Bäumen. Reinhard Summerers Ouvertüre Wiener Prater ist so etwas wie die Signation des symphonischen Praterpicknicks. Von Wien geht es gleich darauf direkt nach Granada, wenn Rolando Villazón das gleichnamige Lied des mexikanischen Komponisten Agustín Lara interpretiert.
Granada, Anna, das ist eine der allerersten Liedern, die ich habe gesungen. Als Kind habe ich es zum ersten Mal gehört mit einer kleinen Puppe, die heißt Topo Gigio. Sie singt das mit dieser schönen Stimme. Granada, tierra soñada por mí. Ist ganz bekannt in Italien, aber auch in Mexiko war sehr bekannt.
Sagt der Star-Tenor, der anlässlich des Prater-Picknicks heute Abend sein Debüt mit den Wiener Symphonikern gibt. Seine Bühnenpartnerin ist die österreichische Sopranistin Ilia Staple. Das Duett der beiden aus Gaetano Donizettis Liebestrank wird für den Opernmoment des Abends sorgen. Ilia Staple, seit 2 Jahren Ensemblemitglied der Wiener Staatsoper, zeigte großen Spielwitz, bereits als Adele in der Fledermaus oder zuletzt als Papagena in Mozarts Zauberflöte. Mit ihrem Auftritt beim Praterpicknick empfiehlt sie sich auch für das Musicalfach.
Ich liebe Musical. Ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich mit 18 tatsächlich überlegt habe, ob ich die Aufnahmeprüfung mache fürs Musicalstudium. Und ich habe mich nicht getraut. Ich habe mich in meiner gewohnten Klassik dann weiter aufgehalten.
Ich wohne jetzt am Broderstern, so lauschig schön und leise.
Dass es zwischen Klassik und Musical auch poppig wird, kennt man schon von vergangenen Praterpicknicks. Heuer ist die Wiener Singer-Songwriterin Thea auf der Bühne der Kaiserwiese zu erleben. Neben zahlreichen eigenen Veröffentlichungen hat sie auch am Song Wasted Love des letztjährigen Song Contest-Siegers JJ mitgeschrieben. 4 neuere Nummern wurden nun eigens für Orchester arrangiert.
Also ich versuche immer sehr ehrlich in meinen Songs zu sein. Also die Lyrics sind immer super, super ehrlich und es hat immer was zu tun mit Sachen, die ich erlebt habe in der Musikbranche.
Durch das abwechslungsreiche Crossover-Programm leitet heuer die südkoreanische Dirigentin Holly Yoon-jae. Ab 17.30 Uhr kann man bereits die Picknickdecken ausbreiten, es sei denn, Gewitter und Sturmböen machen einen Strich durch die Rechnung. Eine zweite Chance gäbe es morgen. Dieser zweite Konzerttermin ist ab 20.15 Uhr auch auf ORF 2 zu sehen.
Sebastian Fleischer hat berichtet und kurz vor 1 ist es Zeit für den kompakten Nachrichtenüberblick mit Andreas Lechner.
Nach einem Jahr zahlreicher Verhandlungen haben sich Bund, Länder und Gemeinden auf die Grundzüge einer Staatsreform verständigt. Man sei in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Energie und Verwaltung zu einer Einigung gekommen, wie es vor kurzem in einer Pressekonferenz geheißen hat. Ziel des Reformprojekts ist es, laut Regierungspapier konkrete Verbesserungen für Bürgerinnen und Bürger zu schaffen. Im Juni ist die Inflation in Österreich laut Schnellschätzung der Statistik Austria leicht auf 3,2% gesunken. Im Juni vor einem Jahr hat die Teuerung noch 3,7% ausgemacht. Ausschlaggebend für diesen Rückgang in den vergangenen 12 Monaten war in erster Linie ein nachlassender Preisdruck bei Treibstoffen und Heizöl. Weiterhin keine Entspannung gibt es am Arbeitsmarkt, wie das Sozialministerium am Vormittag mitgeteilt hat. Waren Ende Juni knapp 369.000 Menschen arbeitslos gemeldet oder in einer Schulung. Das sind um 1,2% mehr als vor einem Jahr. Der Anstieg der Arbeitslosigkeit betrifft fast alle Arbeitsgruppen. Stark erhöht hat sich die Arbeitslosigkeit bei Frauen, nur bei den Jugendlichen stagniert sie. Eine große Polizeirazzia hat es beim Deutschen Fußballbund gegeben. Anlass der Durchsuchung mit mehr als 150 Ermittlern seien laut Medienberichten Hoteleinladungen und mehrere tausend Tickets gewesen, die vor der Heimeuropameisterschaft 2024 intern möglicherweise illegal an bevorzugte Gäste vergeben worden sein könnten. Staatsanwaltschaft und Landeskriminalamt ermitteln nun wegen des Verdachts der Vorteilsnahme und Vorteilsgewährung. Und der Sänger und Frontman der US-Band Village People, Victor Willis, ist tot. Er ist im Alter von 74 Jahren an einer kurzen, aber aggressiven Krankheit verstorben. Das hat seine Ehefrau heute mitgeteilt. Victor Willis war bei Auftritten der Village People, die mit Disco-Hits wie YMCA weltbekannt geworden sind, stets als Polizist verkleidet.
Und am Ende des Mittagsjournals noch einmal der ausführliche Blick aufs Wetter. Georg Brack ist bei mir im Studio. Auf die Hitze folgen Unwetter. Die letzten Tage war es ja schon einigermaßen heftig. Was erwartet uns denn heute Nachmittag?
Wir starten turbulent in den Juli. Der Grund dafür ist eine Kaltfront von Deutschland her. Die schiebt sich unter die energiereiche, heiße Luft, die aktuell über Österreich liegt. Das führt eben zu teils heftigen Regenschauern und Gewittern. Die gibt es jetzt schon verbreitet von Vorarlberg über Tirol und Salzburg bis in Teile Oberösterreichs. Hier spüren wir auch schon die kühlere Luft. Die Höchstwerte liegen zwischen 18 und 25 Grad. Weiter im Osten und im Süden, speziell im Kärnten, im Burgenland, im Wienerbecken und im Weinviertel, haben wir es zunächst noch sonnig und die Sonne treibt die Temperaturen hier noch einmal auf 30 bis etwa 35 Grad. Allmählich kommen aber Regenschauer und Gewitter mit Unwetterpotenzial dazu, wie jetzt etwa in der Steiermark und im Bergland Niederösterreichs. Vor allem der starke Regen und Sturmböen können Probleme machen. Auch Hagel ist möglich.
Und wie geht es die nächsten Tage weiter?
Die Kaltfront beendet diese historische Hitzewelle auch im Osten und im Süden. Die zweite Wochenhälfte liegt temperaturmäßig eher wieder bei der Jahreszeit entsprechenden 21 bis 30 Grad. Und es ist windig. Tagsüber frischt verbreitet lebhafter bis kräftiger Wind aus West bis Nordwest auf. Dazu gibt es einiges an Sonne. Unwetter sind zwar keine dabei, aber zwischendurch auch Wolken und ein paar Regenschauer. Die meisten davon aus heutiger Sicht am Freitag in den Nordalpen.
Vielen Dank, Georg Brack. Das war das Mittagsjournal am 1. Juli. Franz Renner Regie, Wilhelm Wimmer Technik und Julia Schmuck am Mikrofon waren ihr Team im Studio. Gleich ist es 13 Uhr. Wir bedanken uns fürs Zuhören.